Ich bin seit 16 Monaten, jetzt seit dem letzten Rückfall, fast nur bettlägerig. Ich habe mich seitdem viel mit schulmedizinischen Ansätzen beschäftigt, anschließend auch sehr viel mit den Themen, die wir jetzt hier gerade besprechen. Emotionen verarbeiten, meditieren, zur Ruhe kommen und so weiter. Und ich glaube, da habe ich schon einige gute Zeiten gehabt, wo ich sage, das hat sich richtig gelohnt. Also das tut gut. Trotzdem muss ich immer noch sagen, es ist noch so viel los in meinem Kopf. Also diesen Zustand, den du gerade beschrieben hast, ja, dass ich dann die ganze Zeit nur müde, also wohlig müde schlafe, weil ich jetzt so richtig in den gesunden Erschöpfungsmodus komme, weil mein Geist zur Ruhe kommt, das habe ich noch nicht erlebt, auch durch Meditation noch nicht. Was machst du oder wie kannst du mir helfen, dass ich eben echt richtig loslasse und richtig entspanne?
Tja, das ist eine schwierige Frage jetzt. Weißt du was? Ich frage oft in Leute eine Frage. Oder es ist ein bisschen schwieriger, wenn nicht eine, aber es sind ein paar Fragen beieinander. Was heißt Freude für dich? Oder wann hast du am letzten Mal Freude erlebt?
Ja, was heißt Freude und wann habe ich es erlebt? Also ich merke, Freude habe ich tatsächlich oft dann, wenn ich beim Meditieren, beim Nichtstun, wenn ich mal spazieren gehen kann und dann wirklich nur die Natur genieße. Das, was du beschrieben hast, als du draußen warst, das ist für mich einmal eine richtige Freude. Das ist so eine Sache. Und die andere ist, wenn ich verbunden bin, entweder mit meinen Neffen, mit meinem Bruder, mit meiner Frau, meinen Kindern. Wenn ich da eine Verbundenheit spüre, dann spüre ich Freude. Und ganz klar muss ich sagen, Freude ist ein Gefühl. Ist ein Gefühl, das ich im Körper spüre.
Also du spürst es mit deinem Körper. Du denkst nicht. Du nimmst wahr und machst nichts. Sozusagen, ne?
Ja.
Und was dann immer rauskommt mit diesen Coachings, dass eigentlich alle Leute genießen auch den gleichen Moment. Aber es ist denen nicht bewusst, wann die genießen. Und was bei alle dann, was die meisten dann so sagen, ist, wenn sie die Natur sehen, sehen, sagen sie dann. Oder wenn sie was Leckeres essen, schmecken. Also, oder wenn sie Musik hören oder tanzen, bewegen dann. Und mit all diese Sachen, was irgendwann rauskommt, ist, die denken nicht. Die benutzen ihr Körper mit den Sinnen. Sehen, riechen, hören, fühlen, schmecken und Bewegung. Diese sechs Dinge sind bei alle gleich da. Und auch die versuchen nicht zu erreichen. Du bist komplett im Moment, komplett in deinem Körper, fühlst deine Atmung und sonst brauchst du nichts machen. Gar nichts. Und das ist für die meisten Menschen Genuss.
Also wirklich ganz im Hier und Jetzt sein.
Genau. Und meditieren, du brauchst nicht unbedingt meditieren, weil wenn du in Meditation bist und du wirst deine Gedanken Ruhe gekriegen, dann bist du vielleicht im Widerstand zu den Gedanken, dann ist es besser, dich selbst abzulenken von den Gedanken mit etwas anderes, zum Beispiel Ecstatic Dancing. Wenn du so 5 Minuten Energie hast, dann kannst du so auf wie heißt das nochmal, SoundCloud, kannst du so einen Ecstatic Dance Mix aufmachen und ein bisschen bewegen. Ein bisschen deine Arme bewegen auf die Musik, kannst du dich selber ausdrücken auch nochmal. Viele Leute müssen dann auch weinen, weil sie ihr Leid ausdrücken möchten und das geht dann mit den Bewegungen und ausdrücken und so. Das sind dann Sachen, die wir machen können. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich angefangen habe.
Ja, aber das ist super. Das geht genau in die Richtung auch, ich muss gerade an unseren Namen denken. Ne? Wir haben ja den Podcast Faszination Fatigue genannt, aber die Webseite heißt Fasination, also Fatigue-Syndrom, das eine ganze Nation angreift. Aber gleichzeitig soll es auch ein Hinweis auf Faszination sein. Wie können wir ein faszinierendes Leben führen, ob wir ME/CFS haben oder nicht, wie schlimm wir es haben oder wie gut es uns geht, aber in jedem Zustand, dass wir ein faszinierendes Leben haben können. Und da kommen wir, glaube ich, gerade auf das Konzentrat des Lebens zu sprechen, oder? Worum geht es im Leben wirklich? Wirklich das jetzt zu spüren, zu sehen, zu riechen, zu schmecken. Und das kann jeder ja machen, egal ob wir bettlägerig sind oder ob wir spazieren gehen können. Jeder kann in der Situation, in der wir gerade sind, können wir ein Stück Lebensqualität gerade riechen, schmecken, sehen, wie auch immer. Ne?
Und die Menschen, die sagen, ich kann nicht genießen, weil ich bin krank, die wissen auch nicht, was genießen ist. Und das ist so mit die höhere Bewusstseinsebene. Wenn wir nicht mehr drin sind, dann vergessen wir das. Wir wissen nicht mehr, was Liebe ist und wir machen eine falsche Form von Liebe. Wir wissen nicht mehr, was Genuss ist und wir machen eine falsche Form von Genuss. Und wir veralbern und verarschen uns selber komplett die ganze Zeit mit unseren Gedanken. Und gleichzeitig leben wir auch in einer Gesellschaft, die komplett krank ist. Also eigentlich ist es nicht unlogisch, dass so viele Menschen krank sind und immer mehr Leute chronische Erschöpfung kriegen. Weil die Gesellschaft ist einfach komplett toxisch, finde ich. Und so heißt dann auch das neue Buch von Gabor Maté, auch jemand, den ich komplett bewundere für sein Buch, was er geschrieben hat. Also viele Bücher hat er geschrieben. The Myth of Normal, die Mythe des Normals. Und darunter steht dann das Leben in einer toxischen Gesellschaft. Und ich bestudiere diese Gesellschaft richtig heftig fest und dieser Stresszustand und die Glaubenssätze, die da alle dazugehören, weil erst kriegen wir schon als Kind kriegen wir so Milliarden Glaubenssätze von unseren Eltern und der Gesellschaft und der Schule und so, und diese Glaubenssätze, das ist wie ein Filter, die müssen wir die ganze Zeit wiederholen natürlich, um wieder zu denken. Und wenn wir sehen dann die Welt durch unsere Augen, aber wir sehen sie erst durch unser Filter von unseren Glaubenssätzen. Und deswegen ist unsere Erfahrung ganz anders. Und wir sind alle in den Überzeugnis, dass etwas nicht gut ist. Wir sind nicht gut, das Leben ist nicht gut. Wir müssen uns selber ändern, wir müssen uns selber verbessern, wir müssen mehr Geld verdienen. Und dann kommt man so in diese Dunkelheit, kommt man dann, wo man ganz viele Aspekten von sich selber in der Psyche zum Beispiel wegdrängt, zum Beispiel Wut wegdrängt oder komplette Eigenschaften nicht mehr sein lässt. Und dann am Ende, dann hat man so viel weggedrückt von sich selber, dass man einfach nicht mehr sich selber sein kann. Weil irgendwann, wenn alles in die Dunkelheit ist und du weißt irgendwann nicht mehr, was du alles weggedrückt hast, wer bist du dann noch? Und diese Dunkelheit hat gleichzeitig auch wieder Bedürfnisse, weil es ist in die Dunkelheit, zum Beispiel ein Teil von mir, ich kann zum Beispiel einen Teil von mir sagen, der Abenteurer, der Abenteuer mag, wenn ich das unterdrücke, weil ich denke, das ist alles gefährlich, dann hat der Abenteuer-Teil von mir immer noch seine Bedürfnisse und das kann es nur noch kriegen mit Manipulation. Und deswegen kriegen wir ganz viele manipulative Spielchen in unserer Gesellschaft, wobei Leute etwas voneinander wollen, weil sie selber einen Mangel erfahren. Aber dieses Mangel, was wir erfahren, das kann sich nicht lösen durch jemand anderem oder durch mehr Geld. Es gibt immer diese mehr, mehr, mehr Geschichte dann. Mehr Geld, mehr Frauen, mehr Sex, mehr Status, naja, sozusagen solche Sachen.
Mehr Gesundheit. Sogar das kann stressen, ne?
Genau das, ja. Genau, da habe ich letztens auch wieder ein Filmchen aufgenommen. Wenn wir immer nur unterwegs sind nach mehr, und dann werden wir krank und wir sind unterwegs nach Gesundheit. Was hat sich dann geändert? Nichts. Energetisch machen wir genau das Gleiche.
Ja, ein sehr guter Punkt, ja. Ich habe mir gerade gedacht, eine Frage, die ja auch hilft, ist, wie würde ich mein Leben führen, wenn ich wieder komplett geheilt wäre? Mit den ganzen Lebenslektionen, die ich durch diese Krankheit bekommen habe. Und ich würde für mich sagen, wenn ich dann meinen perfekten Tag zum Beispiel beschreiben würde, wenn ich gesund wäre, dann wären da ganz viele Elemente drin, die ich jetzt schon leben kann, während ich ME/CFS habe. Das ist ja das Verrückte. Hm. Ne, dass ich zur Ruhe komme, dass ich genieße, dass ich eben nicht mehr nur kämpfe und flüchte oder erstarre, sondern dass ich gelassen, gelöst den Moment leben kann. Und das kann ich ja jetzt schon machen.
Genau.
Also deswegen ist das ganz spannend, da mal
die
Perspektive zu wechseln, ne?
Ich hab auch das Genießen und das Erholen, das habe ich gelernt in der Krankheit. Mhm. Nicht davor, nicht danach, während. Ja. Mhm.
Jetzt würde ich gerne nochmal eine Sache aufgreifen, den Lightning Process, ne, im Englischen. Mhm. Der ist ja auch in Deutschland sehr verrufen, würde ich mal sagen. Mit viel Skepsis wird er betrachtet. Und du hast dazu auch ein Video gemacht. Und ich fand das gut, dass du da auch die negativen Punkte genannt hast. Gleichzeitig auch gesagt hast, dass manche Dinge dir aber trotzdem geholfen hat. Was ich glaube, was er helfen kann. Ich habe selbst auch eine Coaching-Ausbildung gemacht und da war auch viel NLP drin. Und es hilft natürlich schon, auch seine Sprache zu verändern und seinen Blickwinkel zu verändern. Die Gefahr ist, glaube ich, gerade beim Lightning-Prozess, dass man eben die negativen Emotionen gar nicht zulässt. Ne? Dass man nur sagt, es ist alles gut, ich bin gesund.
Ja.
Und das würdest du ja auch sagen, das ist nicht gerade heilungsfördernd oder gut.
Genau.
Deswegen können wir da nochmal ein bisschen drüber reden mit Emotionen, Emotionen verarbeiten, Emotionen zulassen. Was hast du da für Erfahrungen gemacht?
Ja, das ist erstmal ein Riesenthema.
Ja.
Ich habe schon gewusst, dass meine Kindheit war ein bisschen komisch, durcheinander. Ich habe mich sehr alleine gefühlt als Kind, verlassen, wertlos. Und ich bin gehänselt worden als Kind. Zu Hause war es unruhig, unstabil, viel Gewalt. Und das ist natürlich auch, wie ich meine Persönlichkeit geschaffen habe. Das war ein Überlebensmodus sozusagen. Und als ich dann in 2016 komplett aufgehört habe zu arbeiten, habe ich erstmal einen Monat oder so nur emotionale Arbeit gemacht, weil ich wusste schon, ich muss da irgendwas was machen. Das war nämlich irgendwie deutlich, dass ich da was machen musste. Und ich habe dann einfach mal einen Monat durchgeweint, jeden Tag 8 Stunden durch. Und das war viel zu anstrengend. Ich war fix und fertig. Und jetzt weiß ich, so muss man das nicht rangehen, weil ich hatte irgendwie auch wieder Eile. Ne? Ich wollte wieder ankommen. Ich wollte wieder irgendwo hingehen.
Du wolltest die Emotionen jetzt alle durchweinen, durcharbeiten, um dann abhaken zu können, so ein bisschen.
Ja, ich habe gedacht, dass ich krank war wegen dieser Emotionen.
Okay.
Aber ich habe gelernt, das ist gar nicht der Fall. Ich bin abhängig von stressvolles Benehmen wegen die Emotionen. Nicht umgedreht. Und mein Körper war natürlich auch ein bisschen ein unruhiger Platz wegen all dieser Emotionen. Und deswegen wollte ich wegrennen, ne? Und Coping-Mechanismus machen, Leute pleasen, mehr Geld verdienen, all diese Sachen.
Also es ist nicht die Emotion, die krank macht, sondern wie wir mit diesen Emotionen umgehen.
Ich denke schon, ja. Gleichzeitig ist es natürlich, wo ist das Huhn und wo ist das Ei? Weil je mehr wir verdrängen, wie unangenehmer der Körper wird und wie leicht, wie normal es ist, um wegzuflüchten in unser Gedächtnis. Und einfach da zu bleiben, wo das sicher ist, obwohl es da natürlich total genauso verrückt losgeht wie im Körper, wo die Emotionen sind. Aber die Emotionen, die speichern sich sozusagen in der Emotionalkörper, die ist verbunden mit der physischen Körper. Und wir suchen als Menschen, brauchen wir, und unsere Intuition führt uns dazu, zu Momenten, dass wir diese Emotionen reintegrieren können. Also wenn wir als Kind einmal einen heftigen Zustand gehabt haben, dann kommt das immer wieder zurück. Wir suchen das, wir brauchen das. Es wird dann irgendwie auch unsere Komfortzone, um in diesem Zustand zu sein, um diese Emotionen zu reintegrieren. Und wo sind die Emotionen dann? Die sind in unserem Körper dann. Die kommen dann ein für eins, können so hochkommen. Und wenn wir dann richtig tief einatmen und unsere Atem folgen, von Mund bis Hals und Brust, Magen und Damen und Nabelpunkt und ein bisschen tiefer, wo wir alles hinatmen können, dann können wir den Widerstand fühlen und uns damit verbinden. Und dann kannst du uns eine Geschichte erzählen. Wie lange ist das schon da? Wie alt ist es? Welche Emotion ist es? Was ist dann passiert? Wie fühlt es sich an? Was braucht es dann am Ende? Kann ich mich damit verbinden? Und irgendwann kann sich das dann lösen dann. Und dann habe ich früher gedacht, na, ist es vorbei? Nein, es kommt immer wieder was Neues, was im Emotionalkörper noch ist.
Also ich merke für mich, dass die ganze emotionale Arbeit mir sehr, sehr hilft. Und ich sage mir, sogar wenn es jetzt gar nichts mit der Krankheit zu tun hat, wenn sie also nicht direkt den Heilungsprozess fördert, aber dann auf jeden Fall indirekt und auf jeden Fall ganzheitlich, ne, dass ich ganzheitlich geheilt werde. Und wenn ich die viele Zeit, die ich jetzt habe, weil ich eben krank bin, dafür nutze, um emotional noch viele Dinge aufzuräumen und damit ins Reine zu kommen, zu vergeben, zu verarbeiten, dann ist das ja schon eine Riesenbereicherung. Und wenn ich dann noch denke, was ich auch glaube, dass das eben auch wirklich Auswirkungen hat auf die Selbstheilungskräfte meines Körpers, dann ist das unbedingt ein wichtiges Thema, ne?
Ja, erstmal macht uns mehr müde, wenn wir alles verarbeiten müssen. Es ist einfach heftig. Mhm. Es ist stressvoll, das alles rauszulassen. Aber weniger stressvoll, als immer wegzudrücken, die Sachen. Und man kann es auch umdrehen, ne? Ich kann auch die Coping-Strategie erfinden in jemands Leben, wenn die mir erzählen, was wichtig für denen ist. Zum Beispiel ganz oft, dann gibt es diesen Mann, sozusagen, ist ein Stereotyp fast, der Mann, der ein guter Mensch sein will. Ein guter Mann, ein guter Vater. Und dann kommt das immer zurück in ein Coaching-Gespräch. Und irgendwann frage ich ihn, warum willst du ein guter Vater sein? Warum willst du ein guter Mensch sein? Und ja, das ist doch logisch. Nein, ist nicht logisch. Warum willst du das? Warum ist das so wichtig für dich? Und dann kommt raus, ja, der fühlt sich einfach ein schlechter Vater und der fühlt sich ein schlechter Mensch. Und er will wegrennen von dieser Emotion, von dieses Gefühl, dass er sich schlecht fühlt. Aber gleichzeitig, wie mehr er wegrennt von das Gefühl durch zu irgendwie andere Leute zu pleasen oder so, wie größer das Gefühl, dass er schlecht ist, wird. Und dann suchen wir das Gefühl mal in seinen Körper und dann finden wir es. Und dann kommen die Emotionen hoch und das wird dann, es kann dann ziemlich heftig werden, aber nachher wird das Gefühl viel kleiner, dass er schlecht ist, weil er einfach mal genau das Umgedrehte macht, das, was er normalerweise macht. Normalerweise rennt er weg, versucht er was zu machen, um gegen das Gefühl zu kämpfen und dann lässt er es einfach mal zu. Und das ist einfach so erleichternd.
Ich merke das, ich lebe ja hier mit drei Damen zusammen, ne? Ich habe zwei Töchter und eine Ehefrau. Mhm. Und ich merke das immer wieder, wenn ich ein Thema irgendwie nicht ansprechen will. Und da ist zum Beispiel, nehmen wir mal eine Tochter, die ist verletzt. Und ich will das aber jetzt nicht irgendwie besprechen. Dann ist sie weiterhin verletzt, bis ich ihr wirklich die ganze Aufmerksamkeit gebe und ihr zuhöre und ganz bei ihr bin und wir die Sache geklärt haben. Und das Gleiche erlebe ich auch mit Emotionen. Ne? Wenn ich irgendwie nur gedanklich über eine Sache nachdenke und emotional dann aufgebracht bin, dann bin ich die ganze Zeit aufgebracht. Aber wenn ich einfach in die Emotionen gehe und mal beobachte und spüre und ihr die Aufmerksamkeit gebe, dann geht das mit der Zeit auch besser. Und irgendwann sagt die Emotion sich, danke, du hast mir zugehört, jetzt kann ich auch verschwinden, so ungefähr. Ne?
Genau. Und was man dann noch braucht, ganz wichtig, in diesem Moment, dann kann man eine Grenze einführen. Mhm. Weil ohne Grenzen ist das alles sinnlos. Zum Beispiel, du hast Emotionen, weil du jeden Tag gehauen wird, ne? Das ist ganz extrem ist. Sag mal so, da ist ein Mann in der Straße, der haut dich die ganze Zeit. Die läuft immer neben dir und der haut dich. Und du hast Emotionen deswegen. Und normalerweise unterdrückst du dich und tust, als wäre es normal, dass du gehauen wurdest. Dann hat man Emotionen durchlebt und die Emotion zeigt dir eine Grenze. Der zeigt dir, dass etwas passiert. Vielleicht ist es auch schon vor 30, 40 Jahren her gewesen. Aber es gibt eine Grenze, die du seitdem nicht mehr gesehen hast. Und die muss integriert werden. Irgendwann musst du Nein sagen. Etwas muss weg aus deinem Leben.
Ja, sehr gut. Genau. Also es sind zwei Ebenen eigentlich, ne? Zwei Arbeitsschritte vielleicht auch, wie man sagen kann.
Ja.
Ja, genau. Also einmal auf der emotionalen Ebene. Und das, ich merke das, wenn ich über das Denken nachdenke. Jemand sagte mal, wir nutzen das Denken eigentlich viel zu oft und oft in den falschen Momenten. Und so ist das in solch einer Situation auch. Der Kopf ist nicht dafür da, sich jetzt aufzuregen über den, der mich immer schlägt, sondern der Kopf ist dafür da, wo ist jetzt die Grenze? Sollte ich jetzt Nein oder Ja sagen? Was ist jetzt das Beste für mich?
Genau.
Und dafür ist der Kopf da, ne?
Genau, ja.
Das Bewusstsein ist dafür da, dass man jetzt in die Emotionen geht und guckt, wie geht es dir als Emotion. Also man muss sich mit beiden beschäftigen.
Und dann irgendwann, dann brauchst du gar nicht mehr über Negativität sprechen, weil sobald es Negativität gab, hast du es schon aus deinem Leben weggemacht. Mhm. Und dann gibt es einfach nur noch Positivität. Aber wir Menschen versuchen ganz oft zu dieser Positivität zu gehen, ohne diese Negativität anzuschauen. Mhm. Und das geht nicht. Mhm. Das ist auch so eine toxische Sache, dass wir immer so auf Englisch diese Gratefulness, diese Dankbarkeits-Sachen. Und dann sind die Leute komplett erkrankt. Ne? Die können nichts mehr, können nicht mal mehr aufstehen. Und dann sagen sie, ich bin dankbar für mein Bett. Ich bin dankbar, dass ich ein Dach habe. Und dann denke ich, ja, Mensch, du bist gar nicht dankbar. Dir geht's richtig schlecht. Und du bist genau das Gegenteil von dankbar. Und das darf auch jetzt mal sein. Du darfst dich aufregen. Du darfst sagen, es ist scheiße. Du darfst all deine Gedanken erlauben in dem Moment. Du kannst schimpfen, du kannst alles machen. Die müssen sich äußern, negativ. Mhm. Und dann erst kann das Positive größer werden.
Ansonsten versuchen wir, die Scheiße zu Sahne zu schlagen. Ne? So sagt ein guter Freund von mir öfters. Und das hilft nicht, das hilft nichts. Deswegen Dankbarkeitstagebuch ist eine klasse Sache, aber nicht, wenn es darum geht, Emotionen wirklich mal anzugucken und sie zu verarbeiten. Ne? Ja, finde ich unbedingt wichtig.
Ja. Ja.
Ich lese gerade ein Buch, das heißt, ich bin ein Fehler und ich liebe es. Und da sagt er eben ganz bewusst auch, es geht nicht nur um die Sonnenseiten, sondern auch um die Schattenseiten. Die sollten wir auch mal ernst und auch annehmen auch, ne? Auch mal akzeptieren und sagen, das bin ich, das fühle ich, das gehört zu mir. Das ist auch Teil des Wachsens.
Genau, ja. Was auch so schön ist, ist TMS, The Mind-Body Syndrome, ist auch wieder so eine Theorie, genauso wie germanische Heilkunde. Und dabei geht es um das Unbewusstsein und das Unterbewusstsein. Mhm. Und ganz viele Sachen haben wir als Kind schon verdrängt und wir haben das unter unser Bewusstsein programmiert, dass wir diese Sachen nicht spüren wollen. Also die spüren wir gar nicht. Ne? Also manche Sachen können wir Menschen schwer spüren, nachdem wir so total komisch programmiert worden sind. Zum Beispiel Wut. Wenn wir den Wut nicht mehr spüren können, dann macht es uns total krank. Und es kann uns noch ganz viele andere Symptome geben. Chronische Erschöpfung braucht nicht nur chronischer Stress sein. Es kann auch noch psychosomatische Beschwerden dazukommen. Und es ist ganz auf ganz viele Ebenen, kann alles durchwirken. Und mit TMS musst du dir einfach mal bewusst werden, wenn du dich schlecht fühlst. Ich bin bestimmt richtig, richtig sauer. Ich bin wütend. Und wenn du das dann so aufschreibst, ne, ganz so ein Tagebuch, so nicht so so ein schönes Tagebuch, aber so ein Tagebuch, was hoffentlich kein anderer Mensch jemals liest.
Ja.
Du kannst alle Leute kaputt schimpfen, dein Partner, deine Kinder, deine Eltern, und du kannst jeder Satz mit Schimpfwörtern anfangen, und du kannst die Leute umbringen in jeder Satz, fantasieren, wie du Messer in sie reinstechst und so, total fies alles. Und was du in dem Moment machst, ist, dass du das Unterbewusstsein programmiert, dass Wut okay ist. Weil es ist da.
Mhm.
Und dann kann es passieren eines Tages, dass du richtig viel bewusst wirst von deinem Wut. Und natürlich hast du noch Widerstand dagegen. Aber dann kannst du den Wut auch integrieren. Und es gibt eigentlich fast nichts Schöneres als integrierte Wut. Weil das hält dich so bei dich selber. Das hält dich so im Gleichgewicht auch und zentriert. Wenn du immer ein bisschen wütend bist, dann bist du ziemlich vorsichtig auch, weißt du, was habe ich Bock drauf? Ich will einfach nur genießen. Und da kommt jemand zu dir und der will deine Hilfe. Und du fühlst so eine Wut und du denkst, na, nein, nein, sagst du dann. Wobei du dann früher ja gesagt hast, weil du den Leuten gefallen wolltest. Auch wieder ein Coping-Mechanismus, vielleicht, weil du dich schlecht gefühlt hast innen drin, um ein guter Mensch zu werden.
Und das sind alles Prozesse, um freier zu werden, ne? Um freier zu werden, um nicht mehr zu kämpfen, um nicht mehr zu erstarren, um nicht mehr zu fliehen, sondern um ganz sein zu können. Kannst du nochmal TMS, kannst du nochmal sagen, wofür TMS steht?
Ja, das steht für The Mind-Body Syndrome. Und das ist dann eine Theorie, er ist ursprünglich gemacht durch Dr. John Sarno.
Mhm.
Und er hat aus, ich weiß jetzt nicht auf Deutsch, wie das heißt, aber der war eine Art Arzt und hat viele Leute mit Rückenschmerzen behandelt, hat aber irgendwann gemerkt, dass alle Leute mit Rückenschmerzen ungefähr die gleiche Persönlichkeit hatten und hat dann von alle Leute, nicht nur von die Leuten mit Rückenschmerzen, einen Scan gemacht. Der hat einfach alle Leute geröntgt, nicht nur die Leute mit Rückenschmerzen, aber auch die Leute ohne. Und dann hat er gemerkt, dass die Leute ohne Rückenschmerzen genauso viele Hernias hatten, wie die Leute mit Rückenschmerzen. Auf jeden Fall Leute, die das haben, die so ein Hernia haben, die denken meistens Riesenprobleme und die werden operiert und so.
Mhm.
Und was dann passiert ist, dass den Schmerz dann halt irgendwo anders hingeht. Und ja, in diese TMS hat er dann richtig viel rausgelernt über die Rolle von Unbewusstsein, dass alles, was ins Unbewusstsein geht, dann bei den Leuten aus Rückenschmerzen erfahren wird. Und das war dann Ablenkungsschmerz, so hat er das dann genannt. Weil solange die Leute beschäftigt sind mit ihren Rückenschmerzen, waren sie nicht mit ihrer Beobachtung bei, was in der Psyche losgeht. Weil das kann dann, Wut kann dann für viele Leute, haben sie sich so programmiert, dass Wut nicht da sein dürfte, weil das Überleben ins Gefahr gebracht hat als Kind, weil dann hatten die Eltern mich vielleicht verlassen oder sowas. Deswegen darf ich nicht wütend sein, denken viele Menschen. Oder finden sie Wut aus was Schlechtes? Ist auch wieder ein Glaubenssatz.
Ja, was mir hilft, ist zu wissen, dass alles, was der Körper tut, ist eigentlich erstmal für mich. Will mich schützen, will mir helfen. Die Wut ist gut, ne, will mich beschützen. Gleichzeitig auch die innere Stimme, die mir sagt, du sollst keine Wut haben, will mich auch schützen irgendwie. Aber einer hat zumindest nicht recht. Ne? Und das irgendwie aufzulösen und zu merken, nee, das sind Glaubenssätze, die sollten mir mal helfen, aber die sind nicht wirklich hilfreich. Und diese dann aufzulösen, ne?
Jetzt nicht mehr dann. Als Kind war das schon hilfreich, genau. Aber jetzt nicht mehr.
Jetzt nicht mehr, ja.
Und was glaubt man alles? Wie viele Glaubenssätze gibt's? Und wie viele sind im Widerstand? Wie viele sind begrenzt? Wie viele glauben auf tieferer Bewusstseinsebene haben die auch alle recht? Weil wir sehen, was wir denken. Und wenn wir einen Untersuch machen, wenn Wissenschaftler was mit einer bestimmten Frage was untersuchen, dann sagt das schon vieles über die Auskunft. Aber wenn sie auf eine ganz andere Bewusstseinsebene, zum Beispiel wie Dr. Joe Dispenza, Untersuch macht, kriegst du wieder komplett andere Ergebnisse. Deshalb ist der Wissenschaft auch nicht so wissenschaftlich meistens.
Wir haben einfach so viele Fragezeichen noch auf der wissenschaftlichen Ebene, ne, auf der Forschungsebene. Ja. Das ist nicht alles so eindeutig, wie manche vielleicht hoffen oder auch kommunizieren. Es ist großes Mysterium, ne?
Und wir haben auch Glück, ne, dass diese chronische Erschöpfung, dass da keine Medizin gegen ist, keine Medikamenten. Stell dir mal vor, es gibt Medikamenten, die das machen, das alles rückgängig machen. Der schnellste Weg raus, ne? Dann können wir morgen wieder zurück in den alten Job, der uns krank gemacht hat. Oder in die alte Beziehung, die uns krank gemacht hat. Es ist so eine Freiheit, dass die Big Pharma noch keine Lösung hat für chronische Erschöpfung. Wir müssen es ja selber machen. Und ich fürchte den Tag, dass es ein Medikament kommt gegen chronische Erschöpfung. Weil dann kann ich die Leute nicht mehr helfen, zu dieser schöneren Bewusstseinsebene zu gehen und sich selber komplett zu befreien von allen Gedanken und Emotionen und Benehmen und so, Verhalten.
Das ist ein guter Satz. Ich fürchte, dass es irgendwann ein Medikament gibt für ME/CFS. Manche schreien jetzt auf und sagen so, jetzt höre ich aber auf hier mit dem Podcast. Wie lange die auch noch reden, ich mache jetzt hier Schluss. Und andere denken sich, da will ich mal darüber nachdenken. Und dazu wollen wir anregen, wollen, lass uns mal darüber nachdenken. Ja. Ich liebe Provokation sowieso, weil es uns auch hilft, zu denken, neu zu denken. Und das ist ein guter Satz, ja. Es ist ja dieses typische Beispiel, was man immer wieder nimmt, auch für Medikamente, wie bei einer Anzeige im Auto, ne, dass die Motorlampe leuchtet. Und ich kann jetzt entweder zur Werkstatt fahren und das reparieren lassen oder ich kann da was drüber kleben. Und viele Medikamente wirken eben so, dass sie da was drüber kleben, sodass man nicht mehr merkt, dass da irgendwas nicht stimmt am Motor. Und so ist ja auch ME/CFS ist eigentlich eine Warnleuchte, eine ganz, ganz dicke, schmerzhafte Warnleuchte, die sagt, da stimmt was nicht.
Genau.
Da musst du was ändern. Und klar, ein Medikament wird da nur was drüber kleben, aber es wird uns langfristig nicht helfen.
Es gibt auch so ein schönes Sprichwort, ist, wenn wir der Körper nicht zuhören, wenn es flüstert, dann muss der Körper schreien.
Ja.
Und vielleicht eines Tages, was bei mir im Heilungsprozess ganz oft war, ist, dass mein Körper hat natürlich ganz viel geschrien und dann war ich wieder ein bisschen in höherer Zustände und so, mir ging es wieder besser und habe meinen Körper wieder geflüstert. Aber ich konnte immer noch nicht das Flüstern hören. Deshalb musste ich dann immer noch mehr lernen, auf mich reinzuspüren. Genau in den Tagen, dass ich gute Tage hatte. Nicht über meine Grenze zu gehen, nicht etwas Stressvolles zu machen.
Also ich kann bei allem, was du sagst, kann ich nur sagen, das finde ich sehr inspirierend und kann ich fast immer Ja zu sagen. So hat jeder seine eigene Geschichte. Und es ist so spannend, deiner Geschichte zuzuhören und mit dir ins Gespräch zu kommen. Ich merke, dass wir jetzt schon über eine Stunde geredet haben und wir könnten bestimmt noch eine Stunde reden. Es ist einfach so spannend. Und ich habe auf jeden Fall ganz viel daraus gezogen an Information, aber mehr auch noch an Inspiration.
Ja, das ist meistens, was wir brauchen, ja. Weil wir brauchen Inspiration, um zu den höheren Bewusstseinsebenen von Freude zu kommen. Und dass wir auch mit so, dass ich einfach so ein bisschen provokante Sachen sage, sodass diese, ja, dass diese Glaubenssätze ein bisschen in Frage kommen und dass sie nicht mehr so sicher sind alles und dass man so alles kann man anders sehen. Und genau das brauchen wir, wenn wir zu dieser Heilungsphase gehen möchten. Ne? In den Phase, wo wir eigentlich gar nicht mehr heilen wollen. Wo wir eigentlich die Krankheit sogar genießen können.
Egal, wo wir gerade stehen, auf welcher Bell-Skala, ob wir bei 80 sind oder auf 20 oder 10 sind, wir alle haben die Möglichkeit, unser Leben zu gestalten innerhalb unseres Rahmens. Und wir alle haben die Möglichkeit, eben auch Freude zu erleben und in diese Richtung zu gehen.
Genau, ja.
Und das ist mutmachend, finde ich.
Genau, ja.
Das ist sehr mutmachend.
Und vielleicht ist es noch sogar am einfachsten, wenn wir krank sind. Einfacher, als wenn man einen Job hat und vielleicht den ganzen Tag im Stress ist, Kindern wegbringen, Sport machen, Wäsche waschen, Familie besuchen. Ist es jetzt eigentlich am einfachsten von allem, wenn wir es jetzt machen? Und genau das, was wir jetzt lernen, auch behalten, wenn es uns wieder besser geht.
Unbedingt, ja. Unbedingt. Das erinnert mich an meine Mutter, die früher immer sagte, also ich habe 5 Geschwister, sie hat also 6 Kinder zur Welt gebracht und sie sagte, dieses einmal im Jahr im Krankenhaus sein für eine Woche und ein Kind gebären, das war mein Jahresurlaub. Da lag ich alleine und hatte meine Ruhe. Ich weiß noch, dass sie das mehrmals gesagt hat. Und so sind wir eigentlich auch echt in unserem Jahresurlaub, nur leider dauert der irgendwie so lange, obwohl, nein, nicht leider, ich verfalle schnell wieder auch in das Negative, weil mir der Schmerz einfach so bewusst ist, aber nein, es ist vielleicht wirklich vom Leben geschenkt. Ja, und es ist auch wichtig, auch diesen Schmerz zu äußern und ihn auch anzunehmen, ne, und zu sagen, das ist schmerzhaft, aber gleichzeitig ist in jedem Schmerz auch irgendwo ein Segen versteckt und auf den wollen wir uns konzentrieren.
Genau.
Daniel, ich danke dir ganz herzlich für all das, was du uns erzählt hast, wo du uns mit reingenommen hast. Es war fantastisch.
Danke dir. Danke, Johannes. Es war eine Freude.
Ja, das war das Gespräch mit Daniel. Und weißt du, was ich jetzt am liebsten machen würde? Ich würde jetzt am liebsten mit dir gemeinsam bei einer Tasse Tee sitzen und dass wir uns austauschen und du so ein bisschen erzählst, was du aus dem Gespräch mitgenommen hast, was dich vielleicht auch ein bisschen aufgeregt hat, welchen Impuls du weiterverfolgen willst, welches Thema für dich oben aufgekommen ist. Ach, das wäre schon interessant, dir einfach mal zuzuhören. Und ach, weißt du was, das geht ja auch. Du kannst uns ja eine Sprachnachricht hinterlassen oder eine E-Mail schreiben. Die Kontaktdaten, die findest du in den Notizen zu diesem Podcast. Auf jeden Fall würde ich mich wirklich freuen, von dir zu hören und mit dir ins Gespräch zu kommen. Und wenn wir schon bei den Notizen sind, also den Shownotes zu dieser Episode, dann noch 2 Hinweise dazu. Also zum einen findest du dort eben den Link auch auf Daniels Webseite, dass du dir sein englischsprachiges Angebot einfach mal anschaust. Und zum anderen findest du auch einen Link zu einem Artikel, den ich eben im Nachtrag noch für diese Podcast-Episoden geschrieben habe. Also wo ich nochmal einige Impulse rausgeschrieben habe, die ich aus dem Gespräch mit Daniel gezogen habe. Also wenn du gerne nochmal etwas lesen möchtest, dann klick dich doch auch gerne in diesen Artikel rein. Ja, und jetzt wünsche ich dir zum Schluss das, was ich eigentlich auch mir wünsche. Und zwar, dass egal wie es dir gerade geht, dass du auch immer einen Hauch, zumindest einen Hauch von Faszination erlebst. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute dir.